Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 82. Atome oder Gott? Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Na, lieber Alex, wie geht's dir heute?
Oh, ganz gut. Ich hatte gestern einen sehr erholsamen Tag. Ich hatte nämlich Hochzeitstag und habe mit meiner Frau einen halben Tag Wellness gemacht und andere schöne Sachen. Also von daher, ich kann mich heute über nichts beklagen. Mir geht's gut.
Das klingt herrlich. Das ist
bei
auch
dir
genau
ist ein bisschen
das
anders, ne?
Ja, von Wellness bin ich weit entfernt. Ich habe hier, uns hat tatsächlich die Grippewelle heimgesucht. Und zwei meiner drei Kiddos liegen flach. Beziehungsweise die meiste Zeit liegen sie auf mir drauf und hängen an mir dran seit 4 Tagen. Und ja, das ist natürlich zehrend für uns alle.
Ja, das schafft natürlich auch ein instabiles Umfeld für eine Podcastaufnahme, weil jeder im Moment die Tür aufgehen kann. Also wenn wir heute andere Geräusche und Stimmen haben, dann sind das die Stimmen von deiner Umwelt momentan. Ja,
genau. Aber wir dachten, wir probieren trotzdem heute für euch diese Folge aufzunehmen, weil wir da uns so ein großes Thema vorgenommen haben und ein Thema, was wir unbedingt mal besprechen wollen. Mhm. Und ja, ich freue mich drauf, trotz der Umstände hier. Ihr habt es in der Titelbeschreibung schon gehört, Atome oder Gott. Ja, Atome oder Gott, das fragt sich Marc Aurel auch öfter in Selbstbetrachtung. Also es gibt einige Stellen, an denen er das einfließen lässt. Und da geht's um die beiden großen Weltbilder, die sich in seiner Zeit gegenüberstanden. Und das eine, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, ist die Vorstellung, die Epikur hatte. Und zwar, dass unsere Welt aus ganz, ganz vielen kleinen Teilen besteht, die komplett zufällig, randomly aneinander stoßen und Dinge bilden, die dann auch wieder zerfallen. Eine Vorstellung, in der die Welt von Atomen gebaut wird. Mhm. Richtig, Alex?
Ja, wobei, also das mit der Zufälligkeit ist auch noch etwas, was Epikur speziell eingebaut hat. Also er hat ja diese Vorstellung von den Atomen und der Lehre hat er ja von Leukipp und Demokrit übernommen. Und das war bei denen aber eigentlich noch eine deterministische Vorstellung, weil man sich ja wie Billardkugeln vorstellen kann, die treffen aufeinander und dieses Aufeinandertreffen definiert dann wiederum, wie es weitergeht. Und Epikur hat dann, weil er den freien Willen halt auch ermöglichen wollte, noch etwas eingeführt, was er Swirl genannt hat. Also so Verwirbelung, könnte man sagen. Und er sagt, diese Atome, die unterwegs sind, und bei ihm fallen sie die ganze Zeit, in einen unendlich ausgedehnten Raum, die haben halt diese Eigenschaft, dass sie immer mal wieder zwischendurch aus einer Eigenbewegung bekommen und diese Eigenbewegung in der Begegnung mit anderen Atomen dann zu einem Faktor der Zufälligkeit mit reinbringt. Das heißt, wenn man das nicht drin hat, wird es dann wieder ganz schwierig, dieses Thema des freien Willens auch zu erklären. Und deswegen hat Epikur das noch mit aufgenommen. Und das ist ja etwas, was auch heute in der modernen Physik vorkommt. Das nennt man ja Spin dann auch zum Beispiel, ne? Eigenbewegung von den Teilchen. Und in der Quantenmechanik haben wir ja auch dieses Element der Zufälligkeit, die Störung durchs Vakuum und so. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Epikur auch vielen Leuten in der Moderne irgendwie näher liegt als jetzt vielleicht mancher Stoiker oder anderes, weil es so eine Ähnlichkeit hat zu unserem Weltbild in gewisser Hinsicht.
Mm,
ja, und das hat auch in der Hinsicht eine Ähnlichkeit, dass das natürlich auch ein sehr kaltes Bild ist, ne? Weil das sind Atome, die kommen zusammen, die verbinden sich und die zerfallen wieder. Und darüber hinaus passiert nicht viel. Es gibt zwar die Götter, haben wir das letzte Mal auch gesagt, und die sind ja auch Zufallsprodukt, ne? Aber das perfekte Zufallsprodukt. Und wenn man unendlich viele Möglichkeiten hat, kommt das dann auch mal raus. Aber die kümmern sich ja nicht um die Menschen. Ne? Die sitzen irgendwo und genießen die positiven Seiten ihres Daseins und haben eben möglichst wenig Schmerzen und viel Lustgewinn. So, und dann gibt es an anderen Teilen eben die Menschen. Und da gibt es keine wirkliche Verbindung dazwischen.
Ja, es gibt eben keine uns haltende ja, höhere Instanz.
Ja. Und das Faszinierende ist ja, dass auch damals schon die Leute versucht haben, mit den Unwägbarkeiten und Unfällen und den Grausamkeiten und all diesen Dingen, die in der damaligen Zeit, in der damaligen Gesellschaft ja genauso präsent waren wie in unserer, irgendwie umzugehen. Und dann ist natürlich so ein bisschen so die Frage, ja, wie geht man damit um? Ne? Und Epikur hatte so diesen Weg gewiesen, ja, versuch für dich das so einzurichten, dass du halt möglichst wenig Angst hast und dass du die Dinge, die du brauchst, um körperliches Vergnügen zu haben oder auch geistiges Vergnügen, dass du dir die Dinge suchst und dass du dir Freunde suchst und dass du in deinem kleinen Garten bist und dann ist es as good as it gets. So, ne? Und Stoiker und andere sind ja einen anderen Weg da gegangen und da ist es ja vielleicht dann ganz interessant, mal drauf zu gucken. Deswegen haben wir auch gesagt, Atome oder Gott, wobei mit Gott ja jetzt nicht in unserem Fall bei der Stoa eine theistische Ansicht meinen, mit einem transzendentalen Gott, sondern tatsächlich eigentlich ja das, was die Stoiker mit Zeus meinen, also dem aktiven Prinzip im Kosmos.
Ja, genau, wo du sagst, theistisch, man kann ja noch eine Vorsilbe vormachen, pantheistisch, ne? Also die Stoiker haben ja eigentlich ein Weltbild gehabt, was einen Pantheismus umfasst hat. Also Natur und Gott ist in dem Fall gleichzusetzen. Das sagt man oft, oder das wird einem oft so gesagt, wenn man die stoischen Texte liest. Würdest du das unterschreiben?
Ja, zu 100%. Also die sagen halt, es gibt ein wirkendes Prinzip im Kosmos. Und das nennen sie dann Zeus oder wenn man auf der physikalischen Ebene ist, Pneuma. Und das ist eben das gestaltende Prinzip. Das kann man, wenn man als Zeus nennt, dann eben auch als Gott interpretieren. Und damit wird es dann halt zu etwas, was in allen Körpern des Kosmos enthalten ist, als gestaltendes Prinzip. Und Pan heißt ja überall. Also der Gott, der überall ist. Und deswegen finde ich, passt das eigentlich ganz gut.
Wir haben da in der Physikfolge auch mal drüber gesprochen, über diese verschiedenen Stufen, die das Pneuma dann in den verschiedenen Dingen auf der Welt hat. Also es ist eben eine andere Zusammensetzung, natürlich ein Stein oder ein Mensch. Und in den Menschen ist dann eben dieser göttliche Funke mit drin.
Ja, genau. Und ich habe nochmal so eine Passage hier auch rausgesucht, wo es um die Göttervorstellung von den Stoikern geht, weil es ist ja schon ganz auffällig, dass sie nicht nur von Zeus reden, sondern ab und zu kommen ja auch nochmal die anderen Götter so zur Sprache.
Ja, und das ist auch oft so irritierend, wenn dann wieder die Rede ist von die Götter sagen uns dies und die Götter haben mich hier unterstützt. Dann beim Lesen, ich stolper da wirklich immer wieder drüber, weil ja in der Zeit diese römischen Götter, diese Vorstellung von diesen vielen Leuten, die teilweise gut und teilweise wütend und teilweise liebevoll waren, so vorherrschte. Und teilweise hat man das Gefühl, das hat sich in deren Sprachgebrauch auch einfach so mit eingeschlichen. Oder sie wollten vielleicht auch nicht anecken,
ja.
Damals in ihrer Gesellschaft. Aber es ist eben viel die Rede von die Götter und ja.
Ja, und da gibt es auch wieder einen Text von Aetius Placidus und der schreibt über das Götterbild auch von den Stoikern. Und er sagt am Anfang erstmal, die Stoiker definieren aber das Wesen des Gottes folgendermaßen. Ein vernunftbegabtes und feuriges Pneuma, das zwar ohne eine Gestalt ist, aber sich beliebig verwandelt und allem sich anpasst. Die Menschen haben aber eine Vorstellung davon, weil sie diese vor allem von der Schönheit der Erscheinungen bekommen. Denn nichts Schönes entsteht planlos und zufällig, sondern durch irgendeine gestaltende Kunstfertigkeit. Mhm. Also das ist erstmal so der Einstieg gewesen, dass sie ja offensichtlich, weil sie Schönheit und Struktur gesehen haben im Kosmos, geglaubt haben, das kann nicht zufällig passieren, da muss es irgendeine Kraft dahinter geben, die das Ganze dann auch in den Kosmos reinbringt. So, das ist erstmal der Anfang und da haben sie sich halt weitergedacht, naja, wenn das Ganze dann auch geordnet ist, dann muss es eine Vernunft geben, also muss man sich den Kosmos eigentlich als ein Wesen vorstellen. Und dass dieses Wesen eben dann halt auch auf bestimmte Art und Weise lebt. Wenn man das auch irgendwo für uns irgendwie jetzt sich erstmal komisch anhört. Und
ja, dieses Argument of Design, also weil die Dinge so schön sind und so perfekt ineinander greifen und weil ja, Pflanzen und Tiere und alles so wundervoll ausgestaltet ist. Deswegen muss es dahinter eine schaffende Kraft geben. Das überzeugt jetzt auch nicht jeden, ne?
Genau, wobei, also ich meine, ich bin ja auch immer mega kritisch als, ich sag mal, ausgebildeter Physiker, so, ne, mit dem Element oder diesem Prinzip des Designs. Was ich aber ganz interessant finde, ist ja der Gedanke, hier gibt es ja keinen Watchmaker. Ne? Also es war ja immer so das klassische Argument, wenn man irgendwo am Strand eine Uhr findet, dann geht man davon aus, dass diese Uhr von jemandem gemacht wurde. Ne? Als Beispiel dafür, wir sehen jetzt komplexe Tiere, also muss das auch jemand gemacht haben. Und dieses jemand gemacht, das ist, glaube ich, hier der Unterschied, weil die Stoiker keine personale Vorstellung von Zeus haben. Das ist keine Person, die transzendental neben dem Kosmos steht und dann da drin anfängt, diese Dinge zu machen, sondern ich habe das für mich eigentlich immer so gelesen, dass die Stoiker hier eher so einem Gedanken folgen, den wir modernerweise sowas wie Selbstorganisation nennen. Dass wir ja auch sehen, dass aus Rauschen Struktur entstehen kann und dass Ordnung aus dem Nichts entstehen kann im Kosmos. Dadurch, dass die Rahmenbedingungen richtig sind, dass auch Energie zur Verfügung steht. Und das finde ich wieder ganz interessant, dass wir davon sprechen, dass solche Strukturen entstehen können durch Selbstorganisation, wenn Energiegefälle da ist. Und die Stoiker sprechen davon, dass das gestaltende Prinzip feurig ist. Also, dass das die ganze Zeit Energie in letzter Konsequenz auch in sich trägt. Ne? Also wenn man diese Bilderwelten so metaphorisch nebeneinander legt, dann ist das eigentlich durchaus auch so lesbar, finde ich.
Ja, und das passt eben auch einigermaßen dann zu unserer Evolutionstheorie.
Genau, dass da halt die Dinge sich weiterentwickeln können durch dieses gestaltende Prinzip. Und das gestaltende Prinzip, könnte man sagen, ist es ja auch nicht unstrukturiert. Ne? Da gibt es ja durchaus auch detaillierte Vorstellungen bei den Stoikern. Da können wir später noch drüber sprechen. Und wir haben halt die Vorstellung, dass der Kosmos in seiner Entwicklung dadurch strukturiert wird, dass er den Naturgesetzen folgt.
Mhm.
Dann könnte man sich im Prinzip so ein bisschen vorstellen, die Naturgesetze sind wie der Charakter des Kosmos. Das, was passiert, hängt davon ab, wie der Kosmos strukturiert ist.
Und dann kommt man aber trotzdem zu dem Punkt, im stoischen Weltbild ist der Kosmos ja gut, wie er eingerichtet ist. Also alles ist gut, wie es ist.
Mhm.
Und dann stellt man sich ja die Frage, aber es gibt ja auch viel Leiden, viel Dinge, die schlecht laufen, viel Dinge, die, ja, aus unserer Sicht, ich sag's jetzt mal plakativ, furchtbar sind. Mhm. Wie kann denn ein guter, rationaler, alles bedenkender und ideal ausrichtender Kosmos so gestaltet sein? Und das ist dann eine Frage, die sich Jahrhunderte später, 18. Jahrhundert, in der Aufklärung aufstellt und als Theodizee-Problem bekannt ist.
Mhm.
Nämlich die Frage, gut, da ist es auch tatsächlich auf der personalisierten Gottebene, aber wenn doch Gott allmächtig ist, warum gibt es dann Leiden auf der Welt? Also ist er entweder schwach und will nicht helfen bei Leid? Oder was ist die Alternative?
Und ich glaube, da würde ich gleich mal eine Stelle von Epiktet lesen, weil er nämlich da erstmal so Fallunterscheidung auch trifft, wenn wir von Gott sprechen. Bevor wir aber da einspringen, lass uns vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, weil wir nämlich noch nicht die Antwort gegeben haben, wie diese Teilgötter eigentlich in das Bild reinkommen. Ja, wir hatten ja eben von dem Zeus nochmal gesprochen und da wollte ich nur eine kurze Passage nochmal mit hier vorlesen und dann können wir dann sofort da den Sprung damit reinmachen. Da sprechen sie nämlich davon, dass nachdem sie gesehen haben, dass der Kosmos sich auf eine geordnete Art und Weise verhält, haben sie angefangen, Dingen ihren Namen zu geben. Und dann haben sie hier gesagt, den Nützlichen setzten sie Zeus, Hera, Hermes und Demeter gleich, den Schädlichen die Rachegeister, die Erinien und Ares. Sie lehnten diese als schlimm und gewalttätig ab. Viertens und fünftens gaben sie den Handlungen und den Leidenschaften Götternamen. Zu den Leidenschaften zählten sie Eros, Aphrodite und Pothos, zu den Handlungen Hoffnung, Elpis, Recht, Dike, Gesättigkeit, Eunomia. Sechstens begriffen sie auch, was der Fantasie der Dichter zu verdanken ist. Denn weil Hesiod den bereits entstandenen Göttern Väter geben wollte, erfand er für sie die folgenden Erzeuger Koios und Kraios dazu und so weiter. Und dann kommen noch die Menschen, die was Gutes für die Gesellschaft getan haben, wie Herkules oder Herakles und sowas, die haben auch einen Götterstatus bekommen. Das ist also im Prinzip die stoische Erklärung, warum es diese ganzen Götternamen gibt. Das sind alles nur Teilprozesse und Einflussgrößen aus diesem einen zentralen gestaltenden Prinzip. Und wenn die dann davon sprechen, dass da ein bestimmter Gott gewirkt hat, dann meinen sie eigentlich damit nur, dass ein bestimmter Aspekt der kosmischen Gestaltungskraft in dieser Situation wirksam geworden ist. Und ich glaube auch, dass damit reinspielt, dass sie halt auch gesagt haben, naja gut, wir müssen irgendwie verständlich reden für die Leute. Und in der Kultur zu der Zeit war es halt immer noch so, dass diese Götternamen im Gebrauch waren. Ne? Das war halt Teil der Alltagsbegrifflichkeit, würde ich sagen. Also vielleicht kann man das so einmal mal festhalten, dass die Stoiker diese Begrifflichkeiten auf jeden Fall nicht in der Form wie jetzt bei Homer oder sowas benutzt haben. Also sie haben das anders sich erklärt und das eingeordnet. Und dann können wir auch im Grunde genommen sagen, so, und das gestaltende Prinzip ist eben der Ausgangspunkt. Der Rest sind nur Namen für Teilaspekte. So, aber dann springen wir jetzt zu der Frage noch, die du jetzt eben aufgeworfen hast. Und da kann man nämlich jetzt bei Epiktet, das ist bei 1,12 von der Zufriedenheit. Und da spricht er davon, die Ansichten von den Göttern sind ungleich. Einige leugnen sie gänzlich, erste Möglichkeit. Andere geben zwar Gottheiten zu, aber nur müßige und unachtsame, die nicht die mindeste Fürsorge für irgendetwas tragen. Eine dritte Gruppe bekennt Götter, die wohl für große und himmlische, nicht aber für irdische Dinge Fürsorge treffen. Eine vierte glaubt an eine Vorsehung sowohl über irdische als auch über himmlische Dinge, die sich aber nur auf das Ganze im Allgemeinen, nicht auf einzelne Dinge im Besonderen erstreckt. Eine fünfte endlich, zu der Odysseus und Sokrates gehören, besteht aus denen, welche sagen, dir bin ich nicht verborgen, wenn ich mich rege. Also wenn man jetzt auf das Theodizee-Problem guckt, dann ist es auf jeden Fall kein Problem, wenn man sagt, es gibt keine Götter. Weil dann kann ja auch niemand seinen Job nicht machen. Das zweite ist, wenn man sagt, ja, wie bei Epikur, ja, es gibt Gottheiten, die machen aber nichts. Dann kannst du dich fragen, wofür brauchst du Götter, wenn sie da sind, aber eigentlich nichts tun?
Das haben wir uns ja tatsächlich bei Epikur auch gefragt. Wieso hat er die überhaupt da irgendwo spielen lassen in einer anderen Welt, wenn die sowieso keinerlei Attachment zu den Menschen auf der Welt haben?
Ja, und aber da
hatten wir ja gesagt, das ist eben eine atomare Konfiguration. Also die haben sich eben auch so zusammengefügt, ja. Aber die haben keinen Einfluss oder wollen auch keinen Einfluss nehmen, weil die ja weise sind und unter sich bleiben.
Ja, also er hatte noch einen anderen Grund angeführt, warum er sie eingeführt hat, nämlich weil sie den Menschen im Schlaf erscheinen. Und der hat ja so eine Vorstellung davon, alles, was in der Wahrnehmung ist, muss real sein. Und deswegen hat er gesagt, da müssen Götter auch real sein, weil sie uns erscheinen. Ist auch wieder eine sehr spannende Sichtweise, wo man, glaube ich, auch durchaus ein bisschen kritisch drauf gucken kann.
Und dann sind Hexen und Monster mit 8 Köpfen auch real, weil die sind mir auch im Schlaf erschienen, oder wie?
Ja, irgendwie komisch, ne? Also würde man
also
so denken.
Es leuchtet mir jetzt nicht unbedingt ein, das Argument, weil, ja.
Ja, fand ich auch nicht überzeugend. Gut, also wir haben diese beiden Situationen. Und dann geht's ja los, ne? Eine Gruppe bekennt Götter, die wohl für große und himmlische, nicht aber für irdische Dinge Fürsorge treffen. Das wäre jetzt so wieder die Unterteilung in die Himmelswelt und die irdische Welt und die Götter sind halt nur für das da oben zuständig. Und was hier unten passiert, naja, das ist halt andere Geschichte.
Das sind Götter, die allmächtig sind, aber nicht gütig.
Ja, die kümmern sich halt nur um die himmlischen Dinge.
Aber sie könnten sich einmischen, aber sie machen es nicht.
Wahrscheinlich, ja, das würde ich so denken. Ne? Aber die sind damit beschäftigt, die Sterne zu schieben oder die Planeten zu schieben oder solche Sachen. Da, ne?
Nicht unsere kleinen Probleme.
Nee. Und dann eine vierte glaubt an eine Vorsehung sowohl über irdische als auch über himmlische Dinge, die sich aber nur auf das Ganze im Allgemeinen, nicht auf die einzelnen Dinge im Besonderen erstreckt. Also das heißt, die Götter kümmern sich zwar um alles, aber haben die so viel zu tun, dass sie sich halt nicht um die Kleinigkeiten wie um dich oder mich kümmern können, ne? Sondern die kümmern sich nur um den ganz großen Verlauf.
Aber Vorsehung, das ist dann schon, wie die Stoiker es eigentlich auch sehen. Also die haben ja auch ein deterministisches Weltbild.
Ja, dass sich dieser Kosmos selber entwickelt und dann da das tut, was ein Kosmos eben tut, im positiven Sinn. Aber eben nicht wirklich jetzt tatsächlich sich auch um die einzelnen Menschen kümmert. Und dann die fünfte Sichtweise, eine fünfte endlich, zu der Odysseus und Sokrates gehören und da die Stoiker sich ja auch als Sokratiker begriffen haben. Ist das sicherlich die stoische Position? Besteht aus denen, welche sagen, dir bin ich nicht verborgen, wenn ich mich rege. Was so viel heißt wie, dass die Vorsehung tatsächlich auch in der Vorstellung der Stoiker sich um den individuellen Menschen kümmert. Und dann wird ja, sagen wir mal, das Theodizee-Problem, glaube ich, so zugespitzt, also zugespitzter kann man sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Du sagst, da gibt es ein gestaltendes Prinzip im Kosmos, das sich um alles kümmert im Kosmos, inklusive der einzelnen Personen, der einzelnen Individuen. Und trotzdem passiert das, was passiert. So, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, da irgendwie sich einen Reim drauf zu machen, wie die Stoiker das sich gedacht haben. Und also ein erster Ansatz ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man auf die Physik wieder guckt, weil ja das Pneuma, was ja das gestaltende Prinzip ausmacht, in allen Dingen enthalten ist. Und das hast du ja vorhin auch angesprochen, also auch in uns als Menschen. Also in unserer Psyche, also Psyche eine bestimmte Erscheinungsform des Pneumas. Und damit natürlich auch in unseren Gedanken und all diese Dinge. Und dann gibt es jetzt die Vorstellung bei den Stoikern, dass sie auch, wir haben ja hier über die Eukeiosis-Theorie mal gesprochen, ne? Und Eukeiosis für die Entwicklung eines individuellen Menschen. Und es gibt auch das Konzept der kosmologischen Eukeiosis. Und das setzt ja voraus, dass der Kosmos auch wie ein Individuum in der Lage ist, sich selber wahrzunehmen und sich selber zugeneigt zu sein. Und das kommt ja, also einmal gibt es ja dieses Prinzip der Sympatheia, der kosmischen, ne, wo alle Teile miteinander in Verbindung füreinander da sind, so. Und das, was ich an einer Stelle jetzt gelesen habe, ist, dass das mit der Wahrnehmung so gedacht ist, ja, die Wahrnehmung des Menschen entspricht der Wahrnehmung des Kosmos. Also das heißt, dass der Kosmos sich durch die Menschen selber auch wahrnimmt und durch die Tiere und durch die Pflanzen. Dass so ein Element von Wahrnehmung mit reinkommt und dass er sich dann, er oder sie, wie auch immer der Kosmos, wie man ihn jetzt nennen will, in seiner Entwicklung aufbauend auf dieser Selbstwahrnehmungsfähigkeit auch Impulse entwickelt, um sich weiterzuentwickeln. Das klingt alles erstmal jetzt ziemlich abgefahren, diese Vorstellung. Und man kann sich das auch schlecht vorstellen, weil wir ja kosmologisch gesehen kein Nervensystem oder irgendwelche Dinge da irgendwie wahrnehmen. Aber das ist halt die stoische Vorstellung gewesen, dass das so geht. Und dass das dann auch eine Ausrichtung hat. Und da finde ich ganz interessant, da gibt es eine Passage über Cicero, wo er darüber schreibt, was das Weltall denn das tut, oder was das Weltall tut, so, dass das Weltall erstens für seine Fortdauer bestens eingerichtet ist, also es versucht, sich selber zu erhalten. Zweitens, dass ihm nichts fehlt, also dass alles im Kosmos sozusagen self-sufficient ist, ne, dass man da alles hat, was man braucht, und hauptsächlich aber, dass es sich durch Schönheit und jede Art von Schmuck auszeichnet. Also das heißt, dieses mit Schönheit und Schmuck, da kommt ja der Schönheitsbegriff rein und da stecken dann solche Dinge drin wie Vielfalt und Ähnliches, wo man dann auch so ein bisschen was draus ableiten könnte, was denn so die Entwicklungsrichtung des Kosmos ist. Also was das Gute ausmacht. Und in dieser Lesart würde man aus dem Schönen dann zum Beispiel bei den Stoikern ableiten können, dass eine Entwicklung des Kosmos in Richtung Vielfalt, Symmetrie und Proportion und ein gutes Zusammenspiel, dass das wichtig ist, dass die Dinge eben nicht miteinander clashen und nicht miteinander auf gute Art und Weise verbunden sind. Abstrakte Prinzipien. So. Du guckst mich ungläubig an.
Nicht ungläubig. Ich frage mich nur, bei dem Erdbeben in Portugal, wo sich das Theodizee-Problem ein paar Jahrhunderte später gestellt hat, ich weiß nicht, wie hilfreich das im Moment war zu sagen, ja, hier kommt halt die Schönheit des Kosmos zusammen und wir leben in einem Kosmos, der sich immer besser ausrichtet. Also erstmal ist es natürlich ein Stöckchen, über das man springen muss, dass alles dann immer besser wird, theoretisch. Denn wenn der Kosmos durch all diese Wahrnehmungen, Selbstwahrnehmungen zum Besseren strebt, dann wäre es ja wie bei der Eukeiose beim Menschen, dass es im Endeffekt wird alles immer besser.
Ja, mit Schwankungen, ne? Das kann auch.
Ja, genau, mit Schwankungen, mit auf und ab, aber und so die große Richtung nach hinten, ja, ist besser.
Mhm, genau.
Das ist die erste geistige Hürde, die ich noch habe. Und die zweite ist dann eben, Ja, also ich höre das und ich verstehe das auch, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob wie das in dem mit dem konkreten Leitproblem, was die, wo die Menschen durch müssen, wo mir das, wie mir das physikalische Prinzip dann wirklich so hilft.
Und da kommt eine zweite Sache mit rein, glaube ich, die dann, es war auch erstmal nur ein gedankliches Konstrukt, aber ich glaube, dass das nochmal ganz wichtig ist, um die Erwartungshaltung an das, was diese Philosophie sagt, irgendwie zu klären. Und das ist der Gedanke, wie kann denn gut und schlecht jetzt eigentlich, ne, gleichzeitig im Kosmos sein? Und umgekehrt hat Chris Sipp im Prinzip gefragt, wie kann es nicht gleichzeitig im Kosmos sein? Weil platt gesagt, wie können wir wissen, was gut ist, wenn wir nicht wissen, was schlecht ist? Und man könnte es jetzt so mal interpretieren, dass man sagt, im Kosmos laufen Dinge einfach naturgemäß ab. So wie der Kosmos gebaut ist, so laufen die Prozesse ab. Und auf einem Planeten wie der Erde ist es eben auch naturgemäß, dass die Erdkruste ab und zu mal rumpelt. Ja. Weil einfach da Spannungen aufgebaut sind, sich das entlädt und so weiter.
Es ist ein neutraler Prozess.
Also ein neutraler Prozess, der einfach dazugehört, ne? So, ja. Wenn man eben solche Gebilde hat wie eine Erde, einen Planeten. Und das, was Chris Sipp sagt, ist jetzt, wir schauen auf diese naturgemäßen Prozesse und nennen einige von ihnen gut und andere nennen wir schlecht. Weil sie in ihrer Auswirkung auf uns eben vorteilhaft oder nicht vorteilhaft sind. Und durch dieses auf die Welt schauen, bringen wir das Gute in die Welt und das Böse gleichzeitig, das Schlechte. Und jetzt ist halt der Punkt, können wir sagen, okay, also wenn das so ist, dann werden sich auch immer wieder Prozesse zeigen in dem Kosmos, die dazu führen, dass eben etwas Schlechtes passiert, aus menschlicher Perspektive. Aus kosmologischer Perspektive passiert das, was passiert. Ja, und jetzt ist es ja so, dass die Stoiker sagen, dass der Königsweg, um dein Leben in einer solchen Welt tatsächlich jetzt auch leben zu können, der ist, dass dein innerer freier Wille dem entspricht, was der Kosmos als nächstes tun will. Das ist ja diese sehr abstrakte Homologia, ne? Das Leben in Übereinstimmung mit der Vernunft des Kosmos. Was dann eben bedeuten würde, dass du in diesem Moment verstehst, dass in dem Kontext, wo du gerade bist, in dem Moment, wo du gerade bist, der Kosmos jetzt einen gewissen Weg geht, der sich für dich nicht vorteilhaft im Sinne deiner physischen Existenz auswirkt.
Ja, du das, vom Erdbeben zerdrückt wirst. Ja.
Ja, genau. Und das klingt natürlich unglaublich kalt und abgeklärt, so nach dem Motto, oh verdammte Hacke, ne? Das war jetzt doof. Aber so ist es. Und ne, das, ja. Wenn du jetzt mal so überlegst, was steht denn da drin? Immer ne, bei Epiktet zum Beispiel, auch im Handbuch, da steht eben drin, dass du dich eben auf das konzentrieren sollst, was du steuern und kontrollieren kannst. Und das ist die Art und Weise, wie du mit dem umgehst, was da draußen passiert. Und das, was da draußen ist, kannst du eben nicht beeinflussen.
Ja, also den Aspekt finde ich auch auf jeden Fall. Das ist ja die Grundidee, ne, von Akzeptanz, von der Welt, wie sie eben ist und nicht, wie ich sie gern hätte, sondern die Welt ist, wie sie ist und Leute werden krank und es passieren schlimme Dinge und die wirkliche Frage ist dann genau, was du gesagt hast, die innere Freiheit, wie gehe ich damit um, was passiert mir? Ich wollte nochmal einen anderen Stoiker herbeiziehen, bei mir ist es weniger überraschend, Seneca und sein Umgang mit dem Problem und zwar hat er da auch wieder was zugeschrieben von der göttlichen Vorsehung, heißt das Werk. Mhm. Und er hat da vor allem eine Argumentationslinie und die ist, dass einem Aufgaben gestellt werden vom Schicksal, von der göttlichen Fügung, die uns reifen lassen soll. Also das sind im Prinzip Charakterprüfungen und unglücklich sind nicht die, denen nie was Schlimmes passiert, sondern doch, unglücklich sind die, so rum, denen nie etwas, eine Herausforderung sich stellt, weil die ja nicht daran wachsen können und weil die nicht ihre Tugend in dem Moment unter Beweis stellen können. Also für ihn sind diese Widrigkeiten sind im Prinzip Charakterprüfungen und der andere Argumentationsstrang, nicht so ausgeprägt in diesem Werk ist, diese ganze, und da kommen wir auch wieder in diese subjektive menschliche Lesart, gut und schlecht sind ja nur Label, die wir sozusagen den Dingen geben. in einem stoischen Weltbild oder in der Philosophie ist natürlich das einzig Gute ist guter Charakter, ist Arete, ist Tugend und es gibt gar keinen, also es gibt Schlechtes, es ist Laster, das sind Leidenschaften, aber eben diese Wertungskategorien sind anders, als man jetzt das herkömmlich sehen würde.
Ja, also in der Hinsicht passiert einem Menschen, dem äußerliches Leid passiert, aus stoischer Perspektive ganz krass gesagt, nichts Schlimmes, weil er seine Tugend nicht verliert.
Richtig. Ja? Erst wenn du ihm zustimmst und dich dann auch eben schlecht verhältst, dann ist dein Charakter beschädigt und dadurch ist Übel entstanden.
Ja. So, das ist natürlich erstmal nur jetzt mal das theoretische Gebilde, ne? Wo man sagen kann, okay, so haben die versucht, sich klarzumachen, warum Dinge so ablaufen können, warum nicht immer nur die präferierten Indifferenzien in unser Leben treten, sondern eben auch andere Dinge. Und dass es halt auch Dinge geben kann, die großes Leiden auslösen können auf menschlicher Ebene. Und da kommt ja auch noch hinzu, dass ja nicht alle, also es ist ja eine Frage, ob eine Welt, in der alle Menschen tugendhaft wären, ob da die gleiche Menge an Leid noch da wäre oder ob es weniger Leid wäre, was in der Welt dann ist.
Ja, zumindest dadurch, dass die Menschen sich untereinander weniger Leid zufügen würden, wäre wahrscheinlich der gesamte Load schon weniger, oder?
Absolut. Und man kann ja noch einen Schritt weiter gehen. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Tugend der Physik denkt, das Verstehen der Abläufe des Kosmos kann auch bedeuten, dass es keine gute Idee ist, in Überschwemmungsgebieten Häuser hinzubauen, dass es keine gute Idee ist, auf einem Vulkan ein Haus zu bauen und so weiter und so fort. Dass wir auf diese Art und Weise auch lernen mit der Zeit, das, was wir tun, auch in den Kontext zu stellen von dem, wie dieser Kosmos eben funktioniert. Und da wären wir aus meiner Sicht eben sofort mittendrin in der ökologischen Debatte auch. Ne? Ist es eine gute Idee, weiterhin CO2 in die Luft zu pusten, wenn wir wissen, dass das die Intensität von Stürmen erhöht, ne? Starkwetterereignisse und all solche Sachen.
Lebensräume zu zerstören.
Genau, exakt. Und in der Hinsicht, finde ich, kann man jetzt vielleicht auch noch so einen letzten Punkt noch dazu nehmen. Weil nämlich, das sagt auch nochmal Epiktet an einer Stelle, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich die Stelle finde. Er spricht nämlich auch nochmal davon, dass die Menschen ja ein ganz wichtiges Element bekommen haben. Nämlich, dass jeder Mensch, also nichtsdestoweniger, aber hat er jedem einen Wächter zur Seite gestellt, nämlich den Schutzgeist, den Daimon, eines jeden, der nie schläft und der nicht zu täuschen ist. Hätte er uns wohl einen besseren, wachsamen Beschützer übergeben können. Also dieser Gedanke, dass in allem, wo wir fehlen und wo wir Dinge falsch machen, trotzdem in uns immer noch diese Instanz ist, die ja zuerst mal, das erste Mal von Sokrates benannt wurde und was wir ja auch in einer Folge mal identifiziert haben mit der Proheresis, ne? Also der Vernunft und der Möglichkeit, tugendhafte Entscheidungen zu treffen. Dass wir diese Instanz ja alle doch besitzen und dass wir auch immer wieder erkennen können, dass etwas, was wir gemacht haben, nicht gut war, nicht tugendhaft war.
Das heißt, wir sind doch nicht alleine in der kalten Welt da draußen, sondern Exakt. Wir sind begleitet nur von uns selbst.
Wir sind begleitet durch die Vernunft des Kosmos, die in uns auch eben diesen Funken abgebildet hat.
Ja.
Und wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns mit diesem Funken wieder in Verbindung zu bringen und unser Leben in einen besseren Kurs zu bringen, unter der Rahmenbesetzung as good as it gets under the given circumstances.
Ja.
So, ne? Und das, finde ich, ist so etwas, da kommt fast so ein aufklärerischer Impuls noch mit rein, ne? Sapre Audere, ne? Also dieses nutze dein Denkvermögen, lass dich auf deine Vernunft ein, um auf diese Art und Weise dein Leben und auch die Rahmenbedingungen für das Leben von anderen Menschen mitzugestalten.
In dem Rahmen, in dem es eben geht. Also alles.
Exakt, genau.
Genau, ne,
was
nicht
eben jetzt machbar
können.
Ist.
Ja.
Und dann vielleicht tatsächlich auch, weil, und das war für mich halt auch lange Zeit immer so die Frage jetzt, ja, was meinen die denn mit dem Guten des Kosmos? Also mit der guten Entwicklung des Kosmos? Und ich finde, dieser Gedanke, den Sie hier aufgeschrieben haben mit, dass es hier um die Fortdauer und um den Erhalt und die Schönheit und eben die Vielfalt und all solche Dinge geht, ne, dass wir daraus schon auch etwas ableiten können. Weil ganz viele Dinge, wo wir Umwelt zerstören, wo wir Vielfalt in Kulturen zerstören, all solche Sachen, Das wäre im Prinzip hier in der Deutung ein absoluter Widerspruch zu dem, wie der Kosmos sich entwickeln will.
Die Frage, die sich mir dann stellt, ist allerdings, ich meine, das ist ja auch sehr anthropozentrisch im Prinzip. Also es geht ja immer um den Menschen. Vielleicht hat der Kosmos auch, vielleicht sind wir da nur Randerscheinungen. Ich gucke gerade mit meinen Kindern wieder Life on Our Planet über die gesamte Entwicklung der Erde. Und wenn man sich dann immer wieder nochmal vor Augen ruft, wie viele Millionen Jahre das alles ohne uns hier funktioniert hat. Und ich weiß nicht, also weißt du, worauf ich hinaus will irgendwie?
Ja,
wir
aber
sind diese kleine Zeitspanne, in der überhaupt Menschen mit dem Vernunftfunken oder auch nicht unterwegs sind.
Ja.
Aber der ganze Kosmos ist ja schon lange eingerichtet und hat eine Selbsterhaltung und entwickelt sich auch ohne uns.
Aber das Spannende finde ich dabei, und ich meine, ne, also ihr da draußen, das ist alles jetzt sehr spekulativ, was wir hier machen. Ne? Also wir versuchen im Prinzip auf der Basis dieser Texte jetzt irgendwie da ein stimmiges Bild abzuleiten. Aber wenn du mal überlegst, das Erste, was auf der Erde als Leben passiert ist, sind die Einzeller gewesen. Dann ist die Komplexität gestiegen, Mehrzeller gewesen. Dann wurde Photosynthese entdeckt und es haben die Pflanzen sozusagen das Kommando übernommen auf der Erde. Ne? Und das ist über eine lange, lange Zeit alles gut gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Pflanzen so viel Sauerstoff produziert haben, dass es im Prinzip zur Sauerstoffkatastrophe auf der Erde gekommen ist. Und die nächste Erfindung waren die Mitochondrien, die dann dafür gesorgt haben, dass man auf andere Art und Weise, nämlich mit Hilfe von Sauerstoff, auch Energie erzeugen kann, um diesen Sauerstoff dann auch wieder in die Balance zu bringen. So, ne? Und dann kannst du gucken, unterschiedliche Tierarten, die entstanden sind, ne? Bis hin zu der nächsten Stufe, wo dann jetzt eben, wenn man sagen kann, dann kommt Bewusstsein mit rein. Ne? Und da kann man sich jetzt fragen, wer hat schon Bewusstsein? Haben Affen auch Bewusstsein oder Wale oder nur der Mensch und so? Aber auch mit der Bewusstsein und Sprache und all diesen Dingen kommt vielleicht so ein Punkt rein, wo man sagen kann, da könnte...
Oder KI,
keine Ahnung. Ne? Weil du kannst ja jetzt auch sagen, weil unsere Erde ist zum Beispiel immer noch eingebunden in ein Planetensystem, wo ein Asteroid auch als Planetenkiller auftreten kann und dann ist erstmal wieder Schluss mit lustig. Ne? Pflanzen und Tiere haben keine Chance, von dem Planeten runterzukommen und dafür zu sorgen, dass es irgendwie weitergehen kann. Der Mensch kann mittlerweile Raumstationen bauen und versuchen, da halt Zivilisation zu retten, falls sowas mal passieren könnte. So und so weiter. So könnte man sich halt auch denken, dass ein zunehmendes Maß an Fragilität und Robustheit vielleicht dann auftritt. Und das erinnert mich an diesen alten Witz auch, wo sich zwei Planeten begegnen. Kennst du ihn?
Mm-mm.
Sagt der eine Planet zum anderen, und wie geht's so? Sagt der andere, ah, nicht so gut. Ja, wieso, was denn los? Ah, ich habe Homo sapiens. Und sagt der andere, ach, das hatte ich auch mal, das geht vorbei.
Das passt gut.
Ja, also, das kann natürlich auch noch eine Perspektive sein.
Ja.
So.
Schön, Alex.
Ja. So, also das wäre jetzt so der Punkt, glaube ich, wo wir das einmal so mit dem Wissensstand, den wir vielleicht momentan haben, mit dem Disclaimer, ne, das ist unsere Sichtweise, aufgehängt an einigen Texten, Textstellen. Und ja, ich meine, interessante Frage wäre jetzt, wenn du das dir so vor Augen führst. Und du hast ja als Ausgangspunkt auch nochmal gesagt, das Theodizee-Problem. Geht's dir damit besser, oder?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Geht's mir damit besser? Also, ich weiß nicht, ich frage, also Leibniz würde sagen, wir leben ja schon in der bestmöglichen Welt.
Mhm.
Das ist nur ein Thema, was man noch mehr mit reinwerfen kann. Mir geht's besser mit der Grundidee, mit dem stoischen Ansatz zu sagen, wir leben in einer Welt, die so ist, wie sie ist. die ich so zu akzeptieren habe, viele Dinge, und in der ich aber einen Schaffensraum habe, in der ich reagieren kann und der ich auch rausgehen kann und in meinem Rahmen Dinge bewegen kann und Unterschiede machen kann im Leben von anderen Menschen und meinem Leben.
Ja.
Und damit fühle ich mich gehalten und gut.
Und das ist bei mir sehr ähnlich. So, weil ich finde wirklich dieser Gedanke, dass ich über die Verwendung der mir gegebenen Vernunft in der Lage bin, Leiden zu mindern, für andere da zu sein und mit ihnen gemeinsam auch vielleicht eine Gesellschaft auch zu etablieren, in der die Wahrscheinlichkeit von Leiden verringert wird, ist das für mich eine sehr attraktive Aufgabe. Und wenn es darüber hinaus jetzt eben weitere Katastrophen gibt, die, was weiß ich, kosmischer Natur sind oder was auch immer, dann kann man das halt nicht ändern, noch nicht. Vielleicht, ne? Es gibt ja jetzt diese Möglichkeiten oder Versuche, was ich, die Bahn von Asteroiden abzulenken und all solche Sachen. Ne? Aber es bleibt ja trotzdem so, dass man halt nicht weiß, was jetzt passiert. Ne? Und
Obi in Don't Look Up, hast du den gesehen?
Ja, ja, genau. Das, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade meinte.
Mit Vernunft drauf reagieren.
Ja, genau. Don't Look Up, ja. Ja, also das hält mich, würde ich jetzt sagen, so im Großen und Ganzen erstmal so in der Stabilität gegenüber dieser Herausforderung. Wenn ich dann konkret sehe, wie Leiden stattfindet und wo das Leiden stattfindet und wenn mir das auch sehr nahe kommt und sowas, ne, dann ist das immer noch eine sehr große Herausforderung und wo ich halt auch immer wieder merke, ja, boah, da ist menschliches Leben schon sehr betreffbar und bin ich persönlich auch irgendwie sehr betreffbar. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich jetzt nicht die Stur hätte, mit der ich darüber nachdenken kann, würde ich wahrscheinlich mich noch hilfloser fühlen in manchen Situationen, was das angeht. Und von daher finde ich, ist es schon ein inkrementeller Mehrwert, auf diese Art und Weise darüber nachdenken zu können. Mir wäre es halt wichtig, dass ich nicht nur bei diesen antiken Bildern bleibe, sondern dass ich das versuche, auch mit unserem modernen Weltbild in Verbindung zu bringen. Und ich finde es immer wieder schön, wenn ich Verbindungen sehe, wo ich denke, das ist denkbar. Da gibt es was, dass das jetzt nicht nur so alter Humbug ist, sondern dass man halt so ein bisschen die strukturelle Weisheit, die sich damals schon manifestiert hat, übersetzt in unsere modernen Sprachen, unsere modernen wissenschaftlichen Bilder und auf diese Art und Weise auch die Gültigkeit von bestimmten Gedanken, Ansätzen und so weiter in das Jetzt zu tragen. Und im Kern ist das eigentlich auch eine der Hauptmotivationen für mich, mit dir gemeinsam hier dieses Projekt zu machen, ne, den Weg der Stoa. Und ja, aber es ist nicht einfach. Aber spannend. Also ich finde es immer wieder interessant, gerade in solchen Momenten, wo jetzt auch gerade in unserer politischen Landschaft international Dinge sehr destabilisiert werden, wo auch gerade viel Leid wieder passiert, ne, wenn du auch schaust jetzt auf Amerikas Straßen mit Eis und so weiter und in anderen Kontexten, da halt eben nicht zu verzweifeln, sondern an die innere Vernunft zu appellieren, zu schauen, was gilt es jetzt zu tun, was braucht es jetzt, ne, um hier einen Beitrag zu leisten. So, das, ja.
Ja, dieses stumm vor sich hin mitleiden, also ich kann jeden verstehen, der sagt, aber wie kann man das nicht als Leiden erkennen und nicht übel finden, ist doch alles Blödsinn, wie ihr das paraphrasiert da mit eurer Philosophie. Es ist übel und es ist leidvoll und viele Menschen leiden. Die Frage ist, ob es irgendjemandem besser geht, wenn ich dann auf der Couch liege und weine. Also es ist halt, ja. Ich finde das immer so ein Verhältnis eben zu mitfühlen und mitempfinden und Mensch sein und bei den anderen Menschen sein und andererseits eben, ja, was du gesagt hast, nicht verzweifeln.
Ja. Und ich meine, eine Lebensphilosophie ist eine hoch individuelle Entscheidung. Und wenn wir hier sowas darstellen und auch davon berichten, wie wir mit unserem Leben mit diesen Gedanken umgehen, dann ist das ja etwas, was hochindividuell ist. Ob irgendjemand, der zuhört oder irgendjemand, der diese Texte liest, das für sich in seinem Leben als hilfreich ansieht, das entscheidet ja jeder selber. So, ne? Und ich glaube, mehr können wir nicht machen, ne? Und ja. Punkt. Mir ist noch ein Gedanke gekommen, weil wir auch immer wieder mal drüber sprechen, was wir denn gerade so gelesen oder gesehen oder gehört haben und so weiter. Und ich habe jetzt so im Laufe der Episode, wo sie drüber gesprochen haben, kam mir immer mehr ein Gedanke an eine Serie, die ich jetzt gerade angefangen habe. Die läuft auf HBO Max und heißt The Pit. Und das ist eine Ärzte-Serie. Und im Hause Talk stehen Ärzte-Serien ganz hoch im Kurs. Und das Witzige ist, also der Hauptcharakter wird gespielt von Noah Wyle und Noah Wyle ist bekannt aus Emergency Room und Emergency Room ist ja nur jetzt etwas eine der ersten. Das war ja im Prinzip sozusagen der Urknall der Ärzte-Serien. Und da ist er als junger Student in der Serie gewesen. Und jetzt in The Pit ist er der ältere Resident, der Chef der Notaufnahme ist.
Aber es ist jetzt kein Spin-off, sondern eher Zufall, dass der Schauspieler wieder als Arzt auftritt.
Ja, es hat mich das auch gefragt. Und das Interessante ist, die Serie ist von Noah Weil produziert und er hat es auch geschrieben. Also der hat im Prinzip wohl eigentlich sich selber wieder eine Ärzte-Serie auf sich selber als Schauspieler zurechtgeschrieben. Und das Spannende an dieser Serie ist in der Art und Weise, wie sie gemacht ist, weil sie in Echtzeit abläuft. Das heißt also, du verfolgst wirklich eine Tagesschicht. Es fängt irgendwie morgens mit der ersten Stunde an, von 7 bis 8, dann die nächste Folge ist von 8 bis 9 und so. Und da entwickeln sich eben dann einzelne Cases über den Tag hinweg, ne, und so weiter. Aber also erstens ist es spannend, es ist wirklich auch einfach wieder faszinierend, das so zu sehen. Und wenn man jetzt an unser Thema das nochmal anschließt, finde ich, ist das eine gute Metapher eigentlich für das. Weil da ist jemand, der versucht, mit all seiner Professionalität und all seinem Fachwissen, aber auch all seiner menschlichen Gebrochenheit, Leid zu lindern, dadurch, dass er sich eben darum kümmert, mit anderen Kollegen zusammen da dafür zu sorgen, dass eben Menschen, die jetzt verletzt reinkommen oder krank reinkommen, möglichst wieder gesund rausgehen. Und ich finde, dass das im Prinzip eine ganz klare Übersetzung einfach auch nochmal dieser Gedanken ist. Gebrauche deine Vernunft, gebrauche eben auch die moderne Wissenschaft, um möglichst gut in diesen Momenten wirksam werden zu können. Ja, und von daher, wer mal reinschauen mag, man muss dann halt ein Abo haben von HBO Max und in heutigen Zeit mit amerikanischen Medien und so weiter muss das jeder für sich selber entscheiden. Aber das fand ich tatsächlich sehr lohnend.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Leider gerade genügend Abos an der Hacke schon. Aber ja, also das Thema Leiden und Tod, wie sich das jeden Tag im Alltag von Ärztin, Pflegerin, Menschen im Krankenhaus oder in dem Alltag stellt, das ist wirklich ja bewundernswert und habe ich bei meinem Bruder auch immer mitbekommen, wie der da jeden Tag mit dieser Last, als er junger Arzt war, ins Krankenhaus gefahren ist, jeden Morgen mit Bauchschmerzen, weil er einfach wusste, was für ein Tag vor ihm liegt und wie viel Verantwortung und ja, wie er das so getragen hat. Das habe ich von der Seitenlinie aus bewundert und bin in meine Kanzlei gegangen und war froh, dass ich da nicht mit Menschenleben zu tun hatte.
Ja, ist eine andere Form von Verantwortung, ne?
Ja.
Das ist ja von meiner Frau, die ist ja Kinderärztin und man trägt einfach doch eine ganz andere Verantwortung, als wenn man mit ein paar Zahlen umgeht. Ja. Gut, so.
Ihr Lieben, ich hoffe, wir haben euch hier ein interessantes Thema heute präsentiert und ihr habt ein paar Denkanstöße vielleicht bekommen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, so die Grippeviren und das Schicksal es zulässt.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.